Heute die Lektion Nummer 2. Kinder müssen gesund ernährt werden. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. 1. Petrus 2, 2. Ja, ich fange direkt mal mit einer ganz provokativen Frage an. Wer ist schuld, wenn Christen geistlich unterernährt sind? Okay, was ist denn ja unterernährt, geistlich unterernährt? Werden wir gleich sehen. Ich fange mal mit hier ein Beispiel an. Wenn ein junger Mensch gesundheitlich schwach ist, ne, wir kennen vielleicht solche Menschen, die schwach sind, ja, weil in der Kindheit immer nur Chips und Limonade zu sich genommen haben, versteht ihr? Es gibt Eltern, die sowas machen. Ja, okay, willst du Limonade, willst du Chips hier ohne Ende, ne? Und dann später, wenn sie älter werden, wenn sie ja 18 Jahre alt sind oder so, dann sind sie ja ganz geschwächt, ne? Die Gesundheit im Keller. Und dann stelle ich die Frage, wer ist daran schuld? Ich will ja keine Schuldgefühle aufkommen lassen, aber einfach nachdenken. Das ist ja nur ein Beispiel für etwas anderes, wo ich hinkommen möchte. Ja, wir wissen, dass ja die Eltern schuld daran sind. Ja, weil ein Kind, wenn es Zugriff hat auf ja Schokolade und Chips und Limonade, ne, dann nimmt es halt. Das Kind weiß nicht über Gesundheit, über Vitamine und etc., die ganzen, ne, wie das funktioniert. Das Kind weiß das nicht, nur die Eltern wissen das. Deswegen sind die Eltern schuld, wenn das Kind sich nicht gesund ernährt. Ne? Und die Eltern können in diesem Moment aufzeigen und sagen, nee, Rolf, wir haben ja doch dem Kind ja Alternative geboten. Wir haben doch dem Kind, als es ja 3 Jahre alt war, gesagt, unser Kind, was möchtest du? Willst du hier Vollkornbrot essen oder lieber Chips? Was willst du? Ne? Und willst du hier Milch trinken oder Limonade? Ne? Und ja, das Kind hat ja Chips und Limonade gewählt, ne? Wir sind nicht schuld, ne? Sagen die Eltern. Versteht ihr? Das ist ja so ein bisschen witzig. Ich mache das ja absichtlich so ein bisschen witzig, damit ihr da eine Lektion rausnehmt. Ne? Trotzdem sind die Eltern schuld. Ja, weil das Kind wählt nach ihrem Geschmack, was besser schmeckt. Und nicht nach dem, ja, ne, Gehalt, ob es ja gesund ist, ne? Ne? Und ja, es gibt ja viele Christen, die geistlich schwach sind. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich damit meine. Christen, die ja zu wenig beten und Leute, die ja immer, wenn ihr ein kleines Problem haben, gleich verzweifeln, Gott hat mich vergessen, Gott liebt mich nicht mehr und so weiter. Ne? Solche schwachen Christen, die gibt's viele, die gibt's oft. Und dann meinen die reiferen Christen, die ja, Christen, die schon länger im Glauben sind und viel beten und ja die Bibel gut kennen und so weiter, ne, stark im Glauben sind, die denken ja, schuld, weil die diese schwachen Christen schwach sind, sind sie selbst. Schuld, ne, dass die schwachen Christen schwach sind, sind sie selbst. Ja, warum? Weil sie ja nur Leckereien essen. Das heißt im Sinne von, ne, die lesen immer ja nur die interessante Bücher, die Bücher, die so in Mode sind, wo alle sagen, ah, tolles Buch und so, ne, leicht zu lesen und so, das kannst du ja in eine Stunde kannst du das durchlesen, weil es total leicht ist und so und über Sieg redet und so und das ist die neueste Methode, um zu siegen im Leben, ohne sich anzustrengen und sowas. Ne? Okay, ich mache das ja ein bisschen witzig, weil ja viele Christen, die machen das, die ernähren sich von diesen Videos, ne, diese 12-minütigen Videos, die heutzutage so in Mode sind, ne, so leichte Kost, ne, und dann gucken die da 20 solcher Videos in einem Tag. Ja, das ist dann diese leichte Kost, das ist ja diese Schokolade sozusagen im geistlichen Sinn, was ja auch nicht ganz schlecht ist. Das heißt ja nicht, dass ein Kind, ne, zurück zum Beispiel, dass ja ein Kind überhaupt keine Schokolade essen darf. Das habe ich auch nicht gemeint. Aber ja, die Ernährung, ja, musst du erstmal ja eine Grundlage haben. Viele, ne, die die ganzen Nährstoffe, die der Körper braucht, und nachher als Nachtisch, ne, ein Stück Schokolade, ne, okay. Und genau das meine ich hier. Wenn ja Christen aufwachsen nur auf Basis solcher Leckereien, das heißt diese kurzen Videos und so, dann ist es ja nicht gut, weil es ja wie, ne, wenn jemand ja nur Nachtisch isst. Und die Frage ist ja, wer ist dann daran schuld? Weil ja diese Menschen, die so aufwachsen, die hören viel von Sieg und viel von Glaube und Gott liebt dich und so weiter, alles Sachen, die ja nicht falsch sind, aber die nicht wirklich erbauen, einen Mensch erbauen, einen reifen, einen starken Christ zu werden. Das ist ja was anderes. Und was ist dann diese feste Nahrung? Das ist die nährstoffreiche Bibellehre. Das ist das, was wir hier machen. 3/4 Stunde bis 1 Stunde hier pauken. Es gibt ja viele Menschen, die so ein Video, ne, nicht gucken, was ich heute mache hier. Ja, weil es ja 1 Stunde dauert. Die wollen ja Videos nur von 5 Minuten. Die wollen die ganze Bibel lernen in 5 Minuten. Versteht, das geht nicht. Das geht nicht. Die Bibel hat ja 1200 Seiten. Da kann man nicht in kurze Videos hier, ne, dann die Bibel wirklich, ne, in Tiefe lernen. Geht nicht. Und die Frage ist immer wieder, ne, okay, oder lass mich, ne, das noch betonen. Wenn wir verstanden haben, dass ja diese nährstoffreiche Nahrung, christliche Nahrung, Nahrung im Glauben, die Lehre ist, die intensive Lehre ist. Wenn wir das verstanden haben, dann können wir zurück zum Beispiel und uns fragen, wer ist dann schuld, dass so viele Christen unreife sind in ihr Glauben, nicht stark sind in ihr Glauben. Wer ist daran schuld? Und dann könnt ihr, ne, diesen Vergleich machen. Wer ist daran schuld? Ist die Person selbst oder vielleicht jemand anderes? Hier noch ein Beispiel, was uns, ne, uns helfen kann, das zu verstehen. Lass mal sehen, wer könnte hier Lukas 13, 7 bis 8 lesen. Wolfgang, würdest du bitte diesen Vers lesen?
Er sprach zu den Weinbergen: Siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab, warum macht er das Land unnütz? Er aber antwortet und spricht zu ihm: Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn die Graben und Dünger gelegt habe. Lukas 13, 7 bis 8.
Dünger legen um einen Baum, ja, ist sowas ähnlich wie jetzt, ne, Ernährung. Wenn wir beim Beispiel der Ernährung sind. Dünger ist sowas wie die Ernährung. Das heißt, ein Baum kann ja Frucht, soll Frucht tragen, und es hängt auch davon ab, ob es ja richtig gedüngert wurde. Und wenn ein Baum nicht richtig gedüngert wurde, ja, wer ist daran schuld? Der Baum? Nein, der Bauer, ne? Da sprach er zu dem Weingärtner. Der Weingärtner ist verantwortlich, ja, um den Baum zu düngern. Deswegen, diese Beispiele, die ich benutze, zeigen immer auf eine Sache. Wer ist daran schuld, wenn, ja, sei es jetzt ein Baum oder ein Kind, schwach ist, nicht gesund ist, nicht stark ist, ne? Ein Baum nicht Früchte trägt. Jemand anderes, der verantwortlich ist, sei es jetzt für das Kind oder für den Baum. Und so ähnlich das geistliche Leben. Wer ist daran schuld, wenn Christen geistlich schwach sind? Und ich sage, da ist jemand schuld. Und das sind die, ja, die reiferen Christen. Die Menschen, die eine Verantwortung haben für diese neuere Christen, die neu zur Gemeinde gekommen sind. Dann sind ja die Älteren, die Menschen, die schon länger in der Gemeinde sind, die Ältesten, der Pastor, die Diakone und die anderen Mitglieder, die schon länger im Glauben sind, verantwortlich für diese, die neu kommen. Und das wäre, ne, Heuchelei zu sagen, nee, aber die sind selber schuld. Schuld ist, ne, weil die ja immer nur diese Videos gucken, ne, 5 Minuten und so. Selber schuld, ne? Und ihr habt schon gemerkt, dass es so nicht geht. Die Eltern müssen zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie ja die Kinder falsch ernähren. Und so die Menschen, die schon länger im Glauben sind, wenn die neue, die kommen, hier keine geistliche Nahrung, richtige Nahrung bekommen, Schulung, Jüngerschaft, ne, dann sind die vor Gott verantwortlich. So sehe ich das. Hier geht's weiter. Regelmäßig mit genügend Wasser gegossen. Es wäre, ne, man könnte hier einen Witz machen, einen kleinen Witz, wenn jemand sagt, oder vielleicht wenn jetzt ne, die Eltern sagen, ja, okay, es ist, war jetzt nicht gut, dass das Kind so lange hier sich schlecht ernährt hat, falsch ernährt hat. Aber wenn es 18 Jahre alt wird, dann kann diese Situation korrigiert werden, indem er in einen Monat 300 Kopfsalate, 300 Eier und 300 Vollkornbrötchen isst. Versteht ihr den Witz? Ne? Man kann ja das nicht nachholen. Wenn jemand 18 Jahre lang nur Chips und Limonade gegessen und getrunken hat, kann man nicht hingehen und sagen, so okay, jetzt in einem Monat korrigieren wir das, stopfen ihn voll mit Vitamine und Tabletten und ne, hier Kopfsalate, Eier, Vollkornbrötchen, ne, hier bis ne, er sich verschluckt, ne, und dann ist auch alles wieder gut. Das ist ja ein Witz, versteht ihr? Das ist ein Witz. Aber viele denken, dass man das machen kann im geistlichen Bereich. Wenn jemand jetzt sich bekehrt hat und ich weiß nicht wie viele Jahre, 5 oder 10 Jahre, nicht richtig der Bejüngerschaft wurde und man sagt, okay, wir holen das nach, wir machen hier eine super intensive Schulung in einem Monat, 4 Stunden am Tag und so, ne, und dann ist alles wieder gut. Versteht ihr? Das ist falsch. So geht das nicht. Ja, und wie jetzt auch eine Pflanze, ne? Die Pflanze, das gleiche Prinzip. Wenn jetzt eine Pflanze ein Jahr lang nicht gegossen wurde und dann ne, ganz ne, hier geschrumpft ist, ne? Und dann sagt man, ja, aber weißt du, wir machen das jetzt wieder gut, damit alles perfekt wird. Wir gießen ja 500 Liter Wasser auf die Pflanze, ne? Und dann haben wir das nachgeholt. Dieses 1,5 Liter, was wir ja jeden Tag geben sollten, aber nicht kann haben, geben wir auf einmal 500 Liter und dann ist alles perfekt. Versteht ihr? Das ist ja ein Witz. Aber viele denken so, ja, wenn jemand ja ne, nicht Bejüngerschaft wurde, okay, er holt das irgendwann mal nach mit einer intensiven Schulung. Das geht nicht. Wichtig ist, ne, wie die Pflanze, jeden Tag gegossen werden, jeden Tag. Und das Kind er jeden Tag gesund ernährt werden. Und so die Jüngerschaft ist wichtig, Woche für Woche diese Schulung machen und nicht hier denken, okay, wir lesen mal diese 12 Hefte ja durch und so, ne, und dann ist alles wieder gut. Nein, es muss ja Woche für Woche, Woche für Woche, weil ne, die geistliche Reifung, der Prozess der geistlichen Reifung kann jetzt nicht beschleunigt werden oder nachgeholt werden in kurzer Zeit. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Lass mal sehen. Tatjana, würdest du bitte lesen hier Johannes 10, 10?
Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Johannes 10, Vers 10.
Jesus ist gekommen, damit wir Leben im Überfluss haben. Ja. Aber viele Christen haben kein geistliches Leben im Überfluss. Ja, viele denken, dass Jesus hier sogar ja der materielle Wohlstand meint. Viele lesen diesen Vers und denken, ja, Jesus ist gekommen, damit wir ne, ein tolles Haus haben und so. Das ist Leben im Überfluss. Viel Geld haben. Ne? So weit geht das, versteht ihr? Nein, Jesus ist gekommen, damit wir geistliches Leben im Überfluss haben. Ich nenne mal hier ein Beispiel. In einer bestimmten Gegend in Brasilien hatten Mitte des 20. Jahrhunderts alle Einwohner die Krankheit Kropf. Ne? Wisst ihr, Kropf ist so ein dicken Hals. Ne? Weißt du, was ich meine? Ne? So ein Papo. Ne? Viele oder die, alle Einwohner einer bestimmten Region hatten ja diese Krankheit. Diese Krankheit, die entsteht wegen Mangel an Jod. Wenn die Menschen sich immer ernähren, jodarm, und dann wächst hier der Hals, ne? Diese Drüse, die Drüse wächst, ne? Und dann werden die Menschen so, ne, dickhalsig. Und dann, manchmal kamen ja Menschen aus anderen Gegenden zu dieser Gegend, Und dann haben diese Menschen, die alle so einen dicken Hals hatten, über denen, die keinen dicken Hals haben, gelacht und mit dem Finger auf denen gezeigt, guck mal, ne, der Kranke, versteht ihr? Ne? Das ist ja ein Witz, auch ein Witz. Weil alle diese Menschen, die diesen dicken Hals haben, die waren die Kranken und nicht die anderen. Aber die haben das nicht ja verstanden, weil alle dort dieses Problem hatten. Deswegen haben die gedacht, das ist normal. Das ist die Normalität. Und so ist es ja in vielen Gemeinden. In vielen Gemeinden sind ganz viele Christen geistlich schwach, unterernährt. Und dann meinen die, ja, das ist normal. Das ist die Normalität. So ist es richtig, dass die Menschen, dass die meisten Mitglieder der Gemeinde kein intensives Gebetleben führen, nicht regelmäßig die Bibel lesen oder nur 2 Verse am Tag und nur in die Gemeinde gehen am Sonntag oder einmal im Monat. Und wenn sie Probleme haben, wenn sie krank sind, rennen sie sofort zum Arzt, ohne vorher zu beten und so weiter und so fort. Wenn sie finanzielle Probleme haben, gehen sie zur Bank und leihen sich Geld, anstatt zuerst mal zu beten. Das heißt, für sie ist das geistliche Leben ja nur so ein, wie kann man sagen, pro forma, eine Formalität. Ich bin Christ, ich gehe ja manchmal in die Kirche und so. Aber geistlich sind sie nicht wirklich gläubig, die hängen nicht von Gott ab, die gehorchen nicht Gott, die wissen gar nicht, was Gott denen beibringt, weil sie ja nicht Bejüngerschaft wurden. Und viele denken, das ist normal. Und wenn ich ankomme und sage, Leute, ihr braucht Jüngerschaft, ihr seid geistlich unterernährt, dann werde ich ja beworfen mit Steine. Ne? Rolf, du bist falsch, du bist Fanatiker, ne? Und ich denke, nein, normal müsste sein, dass ja alle Christen gut ernährt sind, geistlich gut ernährt sind und geistlich stark sind. Ein regelmäßiges Gebetsleben führen, jeden Tag ganz viele Minuten oder Stunden beten und hier kapitelweise die Bibel lesen, jeden Tag und mehrmals die Woche in der Gemeinde gehen und so ein starkes Gebetsleben führen. Und wenn Probleme kommen, sagen, hier, wir werden beten, wir werden fasten. Ne? So eine Art Christen sollten alle sein. So ist das richtig. Ne? Aber wenn jemand kommt und sowas sagt, dann ist er der Falsche. Ne? Aber nein, das ist, was ist dann korrekt? Es gibt Leute, die denken, dass ja so ein starkes geistliches Leben zu haben, sehr viel zu beten, sehr viel zu die Bibel zu lesen, dass das ja eine Gabe ist. Wer sowas tut, der ist begabt, er ist besonders. Aber normal wäre, das nicht zu machen. Die meisten machen das nicht. Dann denken alle, dass normal ist, nicht zu machen. Aber so ist falsch. Biblisch gesehen, wie ich das sehe in der Bibel, normal wären, wenn ja die meisten Menschen in einer Gemeinde ein starkes Glaubensleben hätten. Das wäre normal und richtig. Dieses Leben in Fülle. Ja, Jesus ist gekommen, damit wir Leben in Fülle haben. Das heißt, dass unser geistiges Leben an der Höhe ist, an der Spitze ist. Dafür ist Jesus gekommen. Einige denken, dass es sowas für Pastoren ist. Viel beten, Bibel lesen, das ist für Pastoren. Das ist falsch. Geistliche Unterernährung muss bekämpft werden. Es gibt ja viele Leute, die, ich sag mal so, überlebt haben, die, als sie zum Glauben gekommen sind, wurden sie nicht bejüngerschaft, wurden sie nicht begleitet, wurden sie nicht geholfen, wurden sie nicht, das, was ich hier meine mit dieser Sache, das heißt, dass man sich um ihnen gekümmert hat, dass man denen so eine Schulung gebracht hat und sie haben es überlebt. Einige, nicht alle. Letzte Woche hatten wir das besprochen. Die haben das überlebt, das heißt, die Zeit ist vergangen und sie sind, haben sich da durchgerungen und sind immer zur Gemeinde gegangen und Bibelstunde, Hauskreis und so weiter und nach 10 oder 20 Jahren, die sind noch am Leben, am geistlichen Leben. Aber viele andere sind ja abgefallen auf diesen Weg. Viele andere, die ja nicht begleitet wurden, man hat sich nicht um den gekümmert, sind abgefallen, aber niemand weiß, weil niemand die gezählt hat, deswegen denkt man, die gibt es nicht. Ja klar gibt es. Man muss ja nur ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt gehen. Dann sieht man, dass es da oft passiert, dass Menschen ja zur Gemeinde kommen, sich bekehren und so. Und nach ein paar Monate und so erscheinen die nicht mehr. Die sind ja abgefallen. Versteht ihr uns? Aber diese, die dann sich durchgerungen haben, gekämpft haben und trotz Unterernährung, trotz dass niemand sich um ihn gekümmert hat, haben ja geschafft. Ne? Und dann, wenn ich sage, aber richtig wäre, korrekt wäre ja eine Jüngerschaft, wäre, dass man sich um solche Leute kümmert. Ja, dann kommen diese Überlebende und sagen, aber ich habe es überlebt. Wenn ich es überlebt habe, dann können die anderen es auch überleben. Ne, so wie jetzt ein Kind, was ja unterernährt aufgewachsen ist und vielleicht hier untergewichtig ist und so weiter. Und es sagt, ja, ich habe es auch überlebt. Ich bin ja auch noch am Leben, trotz der Tatsache, dass ich ja nur Chips und Limonade gegessen habe mein Leben lang. Aber trotzdem ist es falsch. Trotzdem ist ja das nicht das richtige Modell. Und so im geistlichen Leben. Das richtige Modell wäre, dass jeder, der zum Glauben kommt, bejüngerschaft wird. Dass er begleitet wird, dass er versteht, was der Glaube ist, was Gott, wer Gott ist und wie man wirklich glaubt, wie man richtig betet und wie man seine Gaben entdeckt und so weiter. Die ganze Sache, was man ja in den 12 Heften studiert. Das wäre das Richtige. Das ist das Richtige. Der nächste Vers, Missionarin Elisabeth, würdest du bitte lesen, 1. Petrus 2,2.
Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. 1. Petrus 2,2.
Wer bringt denn den Babys die Ernährung bei? Das heißt, woher wissen die Kinder, wie die die Pulle nehmen sollen? Ja, das ist ja, okay, ein Witz auch, was ich mache. Ja klar, weil das Kind will saugen. Das heißt, wenn es zur Welt kommt, denkt das Kind, saugen, saugen, saugen. Ne? Und warum, wenn die Menschen zum Glauben kommen, denken die nicht auch so, ja, ich brauche jetzt Ernährung, geistliche Ernährung. Ich muss mich vertiefen in der Bibel, im Bibelstudium. Ja klar, weil es solche Leute gibt, die sagen, guck mal hier ein bisschen auf YouTube, da gibt es solche Videos in 5 Minuten oder 12 Minuten. Ne? Und da kannst du dich so ein bisschen, ich sag mal so, die Zeit damit vertreiben und so. Kannst du da ein bisschen lernen und so. Das heißt, die werden hingehalten mit solchen Nachtischen sozusagen, ne, und werden nicht wirklich ernährt. Nicht wirklich hier mit Nährstoffen, mit Proteine, das heißt mit Eiweiß und mit, wie die heißen, die ganzen Nährstoffen, Kohlenhydrate und Vitamine und alles sowas, die gesunde Ernährung so hat. Ne? Nein, hingehalten werden sie. Das ist falsch. Und das lädt Schuld auf solche Menschen. Wenn Menschen ja länger im Glauben sind und die sollen sowas nicht machen. Die sollen denken, der zum Glauben gekommen ist, der braucht jetzt Nahrung. Diese Milch, weil die Milch, die ist ja anders als Schokolade. Ja klar, die Milch, die hat die Nährstoffe, was das Baby braucht. Genau diese Nährstoffe, die Vitamine und alles Mögliche hat die Milch. Und wenn jemand zum Glauben kommt, dann braucht er auch diese leichte Kost. Das heißt, dem muss man ja ganz leicht erklären, diese Sachen. Die grundlegende Sache, wer ist Gott, wer ist Jesus? Und trotzdem sind diese Themen ja kompliziert. Wer ist Gott, ist nicht leicht, wenn wir das studieren, wenn wir gucken. Ist ja, mehr so ein theologisches Thema, aber der Lehrer, der muss sich anstrengen, um den Neubekehrten das zu erklären, so dass er es versteht. Das ist ja die geistliche Milch, leicht zu erklären. Und da kann man auch so zum Beispiel eine Bibel benutzen, wie ja die neue Genfer Übersetzung oder so, oder die Hoffnung für alle, oder die neue gute Nachricht Bibel und so, die Bibel, die ja übersetzt werden in leichten Deutsch, leicht verständliche Sprache. Das ist so ein Beispiel für diese Milch, für die Sache, die so ein bisschen leichter gemacht wird für die Neubekehrten. Und hier steht es, sei als neugeborene Kinder begierig. Die zum Glauben kommen, die sollen sagen, das brauche ich, das will ich, ich will Jüngerschaft. Aber wenn die merken, dass das Arbeit ist, dann denken dann denken sie vielleicht, mir ist lieber hier alles so, wie kann man sagen, industriell sozusagen. Nicht hier, was denn, dass ein Kind hier saugen muss, sich da die Muskeln, ne, festmachen, ne, vom Mund und so und da, ne. Man sieht so, wie ein Kind sich anstrengt da und saugt, ne. Nein, vielleicht ist viel leichter, hier gibt's leichtere Methoden, um ein Kind zu ernähren. Und so ähnlich die frisch Bekehrten, wenn die merken, Jüngerschaft bedeutet, sich beschäftigen, eintauchen in der Bibel. Jede Woche hier eine Stunde wirklich studieren und nicht hier nur hier Kaffee trinken. Ja, Kaffee trinken ist ja sehr gut, das steht sogar in der Bibel, ne? Hier zusammen essen und so. Aber das kann man ja nach dieser einer Stunde machen oder vor dieser einer Stunde. Aber wir brauchen diese Stunde, dieses Vertiefen, diese Nahrung, damit dass der neue Christ ja stark sei in seinem Glauben als glaubender Mensch und nicht so wie viele da, ne, die da rumlaufen und Sachen erzählen über Jesus und über Gott und über den Glauben, dass man ja nur den Kopf schütteln muss, weil die ja nichts gelernt haben. Mein Vater hat immer so einen kleinen Witz erzählt über bestimmte Leute, immer so, ne, gewitzelt. Er hat gesagt, der und der, ne, ist dumm geboren, oder manchmal hat er über sich selbst so gelacht. Er sagt, ich bin dumm geboren, nichts dazugelernt und was ich wusste, habe ich noch vergessen. Ja, aber das ist ja ein Witz, aber viele Christen sind genau so. Ja, die sind zum Glauben gekommen, haben nichts dazugelernt, ja nur hier diese Videos von 5 Minuten auf YouTube und dann haben auch noch alles vergessen. Das heißt, wenn man sie fragt, ja, dies und das aus der Bibel, da wissen die das nicht. Die wissen nichts aus der Bibel. Sie haben ja nicht wirklich hingesetzt und studiert, hier Heft aufgemacht, Bibelverse gelesen, Bibelverse auswendig gelernt. Deswegen ja, steht auch im Heft Nummer 1, 2, 3 und 4 immer so auswendig lernen unter diese Verse, auswendig lernen. Ja, wie viele Christen heutzutage erkennen noch Bibelverse auswendig? Da steht ja, warum nicht? Weil sie sich die Mühe nicht geben, weil es ja Arbeit kostet und heute will niemand mehr arbeiten. Alle wollen ja nur hier Videos gucken und denken, ja, man kann ja alles über Videos, ne, lernen, alles Mögliche, ne, über Videos lernen. Sogar hier Hirnchirurgien könnte man ja über YouTube-Videos lernen, ne. Okay, das war ja auch ein Witz, aber viele, ne, denken, ja, man kann alles Mögliche hier über ne, Videos lernen. Nur sich hinsetzen und gucken und fertig, ne, da ist alles da im Kopf. Das ist ja völlig falsch. Nicht immer sind die Themen der Jüngerschaft spannend und interessant. Ja, ne, das ist ja auch im Heft Nummer 1. Ich sage immer, wenn ich ja über die Themen vom Heft Nummer 1 mit meinen Jüngern bespreche, dann sage ich denen das. Ja, bitte hab ein bisschen Geduld, weil das Heft Nummer 1 ist ja ein bisschen komplizierter. Da sind die Themen so ein bisschen mehr theologisch. Wer ist Gott? Wer ist Jesus? Was ist Sünde? Und so. Wo man ja, ne, die nicht so spannend sind. Aber man braucht dieses Wissen einfach. Wie können wir ja Gott anbeten, wenn wir nicht wissen, wer er ist? Wie können wir uns heiligen, wenn wir nicht wissen, was Sünde ist? Versteht ihr? Wir müssen diese Sachen wissen. Das sind ja unbedingt, ne? Wir können nicht sagen, ja, das sind ja Themen, die gar nicht spannend sind, deswegen lass uns die überspringen. Nee, aber dann wird da eine Lücke entstehen. Die Menschen sind so sehr gewöhnt an alles, was ja lustig und spaßig ist. Ja, aber ich versuche hier so ein bisschen, ne, ein paar Witze zu machen und so. Aber hier geht's nicht um Spaß, sondern hier geht's um Lernen, wie die Jünger mit Jesus. Ne, okay, die hatten ja interessante Momente, als Jesus Menschen geheilt hat und so. Aber sehr oft ging es um ja harte Arbeit, zum Beispiel Menschen zu taufen oder Menschen Essen zu geben, Essen zu verteilen. Und reisen über viele, viele Kilometer zu Fuß. Ja, das war eine harte Arbeit. Man stellt sich das alles so viel romantisch vor, ne? Ah, oh, die Jünger mit Jesus da, ne? Abends um ein Lagerfeuer herum und so Gitarre spielend und so, ne? Okay, vielleicht, ja, okay, Gitarre sicher nicht, weil damals es nicht gab, aber ne, so sehr romantisch stellen sich die Menschen vor. Aber nein, das war harte Arbeit. Die ganzen Menschen da zu organisieren und so helfen, dass Jesus seinen Dienst machen konnte. Und so ähnlich wie auch in einer Hochschule. In einer Hochschule haben sich die Lehrer, weil sie ja zum Beispiel in der Hochschule, wo ich studiere, ist einer der, ne, was die Hochschule von den Lehrern verlangt, ist, dass sie eben, ja, gearbeitet haben in Firmen. Und das ist ja ganz wichtig, weil die Lehrer, die müssen die Schüler vorbereiten, damit sie arbeiten in Firmen. Die Schüler ja studieren nicht nur, um zu sagen, nachher später zu sagen, ja, ich habe studiert, ich habe ja, mein Kopf ist voller Wissen. Nee, weil sie ja arbeiten soll in Firmen. Und die Lehrer, die müssen ein Curriculum aufstellen. Curriculum bedeutet ja die Themen, die studiert werden. Welche Themen müssen die Schüler lernen, damit sie dann gut arbeiten können in den Firmen? Und viele Schüler sagen, ah, das, den Fach so und so, den mag ich überhaupt nicht, den Fach so und so interessiert mich nicht, den Fach so und so interessiert mich nicht. Aber nachher, wenn sie in einer Firma arbeiten, dann werden sie denken, oh, aber der Fach so und so, der war doch wichtig. Den brauche ich doch. Ja, weil die Schüler noch nicht arbeiten, die wissen noch nicht, was man ja braucht in einer Firma. Versteht ihr? Aber die Lehrer, die wissen das. Und so ähnlich die Jüngerschaft. Als ich hier die Jüngerschaft vorbereitet habe, ja, dann weiß ich schon, was meine Schüler brauchen. Ja, weil ich so viele Schüler hatte und weil ich selber ja auch ein geistliches Leben habe. Aber einige Jünger, wenn sie anfangen, die denken, ja, das Thema so und so, ja, das interessiert mich nicht, das brauche ich nicht und so weiter. So ähnlich wie das Kind, was sagt, ja, Salat brauche ich nicht essen, ne? Das schmeckt gar nicht, ne? Aber die Eltern müssen sagen, nee, das brauchst du schon, da sind die Vitaminen und so, die du brauchst. Und so ähnlich wir, ja, ne, es geht ja um Jünger ausbilden. Das heißt, das, was ich heute mit euch mache, ist euch ausbilden aus, ne, als Jüngermacher. Ihr müsst euren Schülern, euren Jüngern das sagen. Liebe Jünger, wenn du denkst, du brauchst das nicht, aber leider ist die Information, du wirst das brauchen. Später wirst du merken, dass du das brauchst. Diese Inhalte, auch wenn die ja nicht spannend sind, auch wenn die nicht alle so interessant sind, aber das wirst du brauchen, um dein geistliches Leben korrekt zu führen und einen starken Glauben zu haben. Ja, und deswegen diese dreijährige Jüngerschaft, diese 12 Hefte, habe ich aufgestellt mit dem Wissen und Erfahrung, die ich über 25 Jahre als Jüngerausbilder gesammelt habe, wo ich erkannt habe, welche Inhalte die wichtigsten sind, damit der Jünger geistlich gesund und stark aufwächst und dies bekommt, was er in seinem zukünftigen Engagement der Gemeinde brauchen wird. 25 Jahre habe ich gearbeitet mit Jüngerschaft, als ich angefangen habe, diese Hefte zu schreiben. Und deswegen, ne, da habe ich ja meine ganze Erfahrung da reingesteckt, was so die Menschen, die zum Glauben kommen, brauchen, um wachsen als, ne, gereifte Christen und Mitarbeiter des Rekordes und so weiter. Nächste Überschrift: Ohne feste Nahrung geschieht keine Reife. Ich habe schon öfter argumentiert über Predigten. Predigten sind ja eine ganz wichtige Sache. Aber eine richtige Predigt, eine gute Predigt, die ist ja eine Mischung von verschiedenen Sachen, von Ermahnung, von Trost, von Lehre, von Ermunterung, von Evangelisation. Eine gute Predigt, die hat ja ein bisschen für alle. Da gibt's Menschen, die noch nicht gläubig sind, da gibt's Menschen, die schon lange gläubig sind, da gibt's schon andere, die ja im Mittelfeld sind und jeder will etwas nach Hause nehmen, deswegen. Oder da gibt's ein paar, die ja vielleicht gesündigt haben und da gibt's ein paar andere, die vielleicht traurig sind, weil sie ja einen geliebten Menschen verloren haben. Deswegen eine Predigt, die muss ja so ein bisschen für alle haben. Und genau deswegen kann ja eine Predigt nicht eine Schulung sein. Versteht ihr? Eine Predigt kann eine Schulung nicht sein. Eine Predigt ist ja mehr so ein Nachtisch. Das heißt, da ist so eine Sache, die ja alle gut schmeckt, sozusagen. Das ist ja auch das Ziel der Sache. Ja, wer traurig ist, er geht nach Hause ermuntert. Wer gesündigt hat, okay, der wird ermahnt, ne? Lass die Sünde oder so. Und wer jetzt ein bisschen so lau geworden ist im Glauben, wird auch ermahnt, ne? Werde wieder stark im Glauben und so. Und wer noch nicht glaubt, ne, den wird den Glauben angeboten. Komm zu Jesus. Ne? Das heißt, eine Predigt, die hat so ein bisschen von alles. Und genau deswegen kann sie keine Schulung sein. Und viele haben ja diese Gedanken, ja, Predigt ist Schulung. Falsch. Und viele denken, dass sie ja diese geistliche Nahrung bekommen, weil sie ja jeden Sonntag zum Gottesdienst gehen und eine Predigt hören. Und das ist falsch. Das möchte ich euch genau zeigen. Diese Predigt, die sonntägliche Predigt, die ist nicht diese Nahrung. Die ist ja Ermunterung. Und das brauchen wir. Ich bin nicht gegen die Predigt. Ich bin für die Predigt. Predigt ist wichtig. Aber wir müssen verstehen, wozu eine Predigt da ist. Und deswegen müssen wir das trennen. Deswegen sage ich, deswegen machen wir das hier am Freitagabend. Okay, wir könnten das am Donnerstagabend machen und am Mittwoch, egal. Aber, dass wir das trennen. Wir sagen, Predigt brauchen wir, Ermunterung, aber wir brauchen auch hier diese Schulung, diese intensive Lehre brauchen wir. Nicht nur wir, das heißt, ich rede für zukünftige Jüngerausbilder. Der Jünger braucht Lehre. Wenn ihr das versteht, Jünger braucht Lehre. Ich brauche Lehre, meine Jünger brauchen Lehre, intensive Lehre. Deswegen passt auch auf, wenn ihr diese Schulung macht, bitte die nicht zu sehr zusammenzufassen. Du denken, ja, der Rolf hat das hier übertrieben, er macht dreiviertel Stunde, aber ich mache das in 10 Minuten. Was Rolf in eine Stunde macht, mache ich in 10 Minuten. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, man kann ja nicht die ganzen Informationen in 10 Minuten weitergeben, wie jetzt in einer Schule. Wenn es möglich wäre, das, was ein Lehrer in 3/4 Stunden den Kindern beibringt, zusammenzufassen in 5 Minuten, ja, dann könnte man den Kindern sagen, wisst ihr was, ihr kommt zur Schule nur 1 Stunde pro Tag, 5 Minuten jeden Fach, wir fassen das alles dann zusammen, so kompakt, ne, und dann geht ihr nach Hause, ne. Ja, warum machen die Schulen das nicht? Weil es einfach nicht geht. Man braucht einfach die Zeit, um das zu lernen, die ganzen Informationen, das sind dann ganz viele Informationen. Und wir brauchen alle diese Informationen. Ohne feste Nahrung geschieht keine Reife. Und wenn der Anfang der Geschichte war, warum gibt es so viele unreife Christen? Und das ist ja total schlimm. Warum ist es schlimm, Rolf, dass es so viele unreife Christen gibt? Kein Problem. Ne? Okay, wenn die Leute unreif sind, ja, wo liegt das Problem daran? Ja, das Problem ist ja, wenn diese Menschen reif wären, dann würden sie für Gott sich engagieren und dann werde schon die ganze Welt evangelisiert. Wenn alle unreife Christen in den nächsten 3 Jahren reifen würden im Glauben, ja, dann gäbe es so viele Mitarbeiter des Reich Gottes, dass die ganze Welt evangelisiert würde und Jesus würde wiederkommen. Weil er hat doch gesagt, ne? Und das Evangelium wird verbreitet auf die ganze Welt und dann komme ich wieder. Und deswegen ist es ja auch so schlimm, dass es so viele unreife Christen gibt. Und deswegen bin ich ja empört von dieser Sache. Und sage, so geht das nicht, so soll das nicht sein. Die Christen sollen reife sein in ihr Glaube. Und was braucht man, um reif zu werden? Was braucht ja ein junger Mensch, damit er reift als junger Mensch? Ja, er braucht viele Sachen, wie zum Beispiel Sport, ne? Damit seine Muskeln ja stark werden, aber auch eine gesunde Ernährung. Und so diese 2 Sachen, Sport und gesunde Ernährung, ist ja übersetzt zum Glauben. Die gesunde Ernährung ist ja die Jüngerschaft, diese intensive Jüngerschaft, intensiv im Sinne, nicht im Sinne von zusammengefasst, sondern im Sinne von, ja, dass ihr ganz viele Informationen bekommen, 1 Stunde pro Woche hier pauken. Und Sport heißt ja, sich dann auch betätigen über die Woche, ne, viel beten und für andere Menschen beten und beitragen in der Gemeinde, helfen in der Gemeinde und Zeugnis geben und so weiter. Ne? Die Stoffe, die man braucht, die geistliche Ernährung und die Betätigung. Gemeinden, die aus der Predigt eine Schulung machen, vertreiben die Besucher und zerstören den Sinn der sonntaglichen Versammlung. Der ist die Gemeinschaft und geistliche Ermunterung. Ne? Es gibt Gemeinden, die dann das merken, oh, unsere Mitglieder sind geistlich zu schwach, die brauchen mehr Lehre, was machen wir? Wir machen am Sonntag, anstatt hier eine halbe Stunde ermunternde Predigt, wir machen eine Schulung, 1 Stunde hier Schulung. Die Menschen kommen zum Gottesdienst und wollen hier loben und preisen und anbeten und was bekommen die? 1 Stunde Schulung. Hier pauken, hier die Bibel von 1. Mose bis Offenbarung durchblättern und so. Was machen die Leute? Ja, die kommen dann nicht mehr. Ja, warum kommen die Menschen zum Gottesdienst am Sonntag? Ja, um ein Ermunterungswort zu bekommen und nicht um hier eine tonnenweise hier Erkenntnisse zu bekommen. Versteht ihr? Deswegen müssen wir das trennen, die Momente trennen. Die Menschen kommen zum Gottesdienst, um Gemeinschaft zu haben, zusammen zu sein, um Gebet zu bekommen, einen Segen zu bekommen, um Gott loben, ein Lied zu singen, solche Sachen. Deswegen geht man zum Gottesdienst am Sonntag. Zurück zu den YouTube-Videos, ne? Es gibt Geschwister, die vielleicht schon mehr als 10.000 Predigt gehört haben, ne? Ja, ich höre auch viele Videos, ne, von Predigten auf YouTube und so, ne? Kein Problem. Aber es gibt Christen, die schon mehr als 10.000 solche Predigten gehört haben und immer noch geistlich unreif sind. Ne? Warum? Weil das so eine Art Nachtisch ist. Das ist ja nur zur Ermunterung. Das ist ja quasi wie so eine Tablette Vitamine, was ja man auch nehmen kann manchmal. Vitamintablette, okay, das hilft. Aber wenn man sich dann nicht gesund ernährt, wenn man denkt, weißt du was, ich esse hier nur Nutella den ganzen Tag und dann nehme ich eine Tablette Vitamine, die dann, ne, das ja alles berichtigt, versteht ihr, ne? Was mir gefehlt hat. Das klappt nicht, das ist nicht richtig. Und so ähnlich, ne, die Leute nur Predigten hören, Predigten, Predigten. Okay, die werden ermuntert, aber die haben nicht die Nahrung, die Muskeln, die Kraft, die geistliche Kraft. Und die werden, ne, im Laufe der Zeit zu passive Christen. Passive Christen, da gibt's auch zu viel davon. Menschen, die denken, ja, es gibt zwei Arten Menschen, zwei Arten Christen, die Aktiven und die Passiven. Es gibt die, die, ne, die Pflicht haben, immer nur da zu sitzen, ne, auf den Stühlen in der Gemeinde. Und die anderen, die dann, ne, reden, predigen, den Gottesdienst leiten, Lobpreis machen und so. Und die anderen, die dann nur zugucken, die Zuschauer. Und das ist falsch. Das ist falsch. Warum wollen so wenig Christen sich freiwillig in der Arbeit der Gemeinde engagieren? Ja, man fragt, oh, so wenig Menschen engagieren sich im Reich Gottes, ne? Wie schade, ne? Aber hier ist die Antwort. Ja, weil unterernährte Menschen bekanntlich wenig Bock auf Arbeit haben. Ne? Ein junger Mann, der immer nur hier Chips und Limonade zu sich genommen hat, ja, der hat ja bekanntlich wenig Kraft in seinen Muskeln. Und wenn wir ihn einladen, weißt du was, komm mal her, wir schleppen hier ein paar Säcke Mörtel, ne, oder so, ne? Wir bauen hier eine Mauer oder so, ne? Und dann, nein, ne, ich habe keine Lust, ne? Ja klar, der hat ja keine Muskeln, ne? Weil er sich nicht gesund ernährt hat. Und wenn wir wollen, dass Christen sich in Gemeinden engagiert, dann müssen wir die auch gesund ernähren mit hier Jüngerschaft. Mit, auch mit diesen Schulungen. Okay, die Schulungen, die sind ja nicht das ganze Paket. Es gibt ja auch die Seelsorge und so weiter. Aber ne, heute betone ich ja mal diesen Punkt. Nächste Überschrift. Reichen geistliche Vitamine zum gesundes Wachstum nicht? Ne? Es gibt viele Christen, die genau das machen. Die sagen, ja, ich lese doch ja jeden Tag die Losung, ne? Okay, ich habe ja gar nichts gegen die Losung, aber ne, es gibt Leute, die glauben, das ist ja dann genug, ne? Zwei Bibelverse zu lesen, ne? Oder vielleicht noch da diese 12-minütige Predigt oder 5-minütige Predigt, ne? Die denken, das reicht. Aber das ist ja nicht, das reicht nicht, aus einem Christen einen starken Glaubender zu machen. Ne, wenn jemand, ne, wenn hier, ihr wisst schon, dass die Studenten manchmal so, ne, sich komisch ernähren. Junge Menschen, die denken, die sind, ne, Supermenschen manchmal und die essen en masse, ne, solche Sachen wie Cola und sowas, ne. Wenn jetzt ein Student kommt und sagt, der ernährt sich ausschließlich von Vitamintabletten und Pudding, ne, was würden wir, ne, das heißt wir, die hier über 50 sind oder um den Dreh, ne, was würden wir sagen, ne? Wir würden sagen, nein, ne? Kommt zu Sinnen, ne? Das geht nicht. Das macht deine Gesundheit kaputt gleich, ne? Hast du hier keine Kraft mehr, um zu denken, um deine Klausuren abzulegen und so, ne? Aber genau das machen viele Christen. Die lesen zwei Bibelverse am Tag und gehen im Gottesdienst am Sonntag und denken, dass die sind gesund ernährt, geistlich gesund ernährt. Und wenn dann jemand kommt und ein geistlich starkes Leben hat, wo man merkt, dass diese Person geistlich stabil ist, weil sie viel betet, weil sie viel die Bibel liest, und dann bewundert ihr, oh, aber ich wollte auch so sein wie er und so viel Glauben haben und beten für die Kranken, dass sie geheilt werden. Ich möchte das auch, ne? Ja, aber mit 2 Bibelversen am Tag, das, ne, erreicht man das nicht. Und wir müssen das ja unseren Jüngern sagen. Ihr braucht mehr als 2 Bibelversen am Tag, das heißt 14 Bibelverse die Woche. Ihr braucht so eine Schulung über, ne, über 3 Jahre. Das sind ja 3,5 Jahre, was wir hier machen. Vorbereitung auf die Taufe, dann 12 Hefte und dann dieses Heft. Das sind ja 14 Hefte, 3,5 Jahre. Genauso lange, wie Jesus mit seinen Jüngern war. Ja, und diese eine Stunde, die wir haben, die ist ja auch nicht die Lösung alleine. Der Jünger, warum sage ich eine Stunde und dann nächste Woche wieder eine Stunde und nicht hier, wir könnten hier jeden Tag eine Stunde machen, aber ich wäre nicht dafür. Warum? Weil wir ja diese Woche brauchen, um das ja umzusetzen. Jesus hat gesagt, lehrt sie alles halten. Das heißt, wir lernen hier eine Stunde, aber dann haben wir diese Woche, um das umzusetzen, um nachzudenken, um das nachzukauen sozusagen, damit das wirklich ja anwenden in unserem Leben. Und dann nächste Woche kommt wieder ein anderes Thema und dann wieder eine Woche, um das anzuwenden, das zu praktizieren, damit er wirklich von der Theorie zur Praxis geht. Das Rezept der geistlichen Gesundheit liegt nicht in einer Modeerscheinung, sondern die Bibel liefert uns das ganze Rezept. Ja, viele sagen, ja, oh, da gibt's der Autor so und so, der hat ein Buch geschrieben mit der Lösung für alle Probleme der Gemeinden. Wenn alle Gemeinden das tun, was dieser Autor schreibt, dann werden alle Gemeinden blühen und stark werden. Ich muss so ein bisschen schmunzeln, weil ich das ja schon öfter erlebt habe, ja, weil ich schon fast 30 Jahre Pfarrer bin und Missionar. Und deswegen habe ich das schon öfter erlebt. Oh, da gibt's einen neuen Autor, der hat die Lösung für alle Probleme der Gemeinde. Ne? Und ich sage, nein, nein, wo ist die Lösung? Hier, Apostelgeschichte 2, 42. Wolfgang, würdest du bitte diesen Vers lesen?
Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Apostelgeschichte 2,42.
Ein Rezept für Gesundheit. Ein Rezept für eine gute Gesundheit von einem Kind, ne, heißt ja genügend Eiweiß, genügend Kohlenhydrate, genügend Vitamine und so, das heißt, ne, die ganzen Komponenten, die ganzen Sachen, die so ein Körper braucht, ein bisschen von jedem. Eine bestimmte Menge Kohlenhydrate, eine bestimmte Menge Eiweiß, eine bestimmte Menge Vitamine und so, ne, um einen Block zu machen sozusagen, die Organisation. Wenn ihr bei unserem Arzt, da gibt es so ein Plakat, wo das ja gezeichnet ist. Kohlenhydrate braucht man ziemlich viel und dann Eiweiß in der Mitte sozusagen, der Pyramide, so eine Art Pyramide, ne? Ernährungspyramide, was man so braucht, um sich ernähren. Und hier stehen ja die 4 Sachen, die ja jeder Christ braucht, um gesund aufzuwachsen. Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebete. Lehre ist das, was wir machen, Jüngerschaft. Nicht umsonst heißt das Jüngerschaft, weil das, was Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat, gelehrt hat. Gemeinschaft, uns treffen. Was wir hier machen, da gibt's auch Gemeinschaft. Wir beten zusammen, wir singen zusammen, wir teilen unsere Sorgen. Ne? Machen wir auch nicht so viel wie jetzt in einem Gottesdienst, aber machen wir auch. Und deswegen ist ja das, was man so Gottesdienst nennt, was ich Gemeinschaft nenne, diese Zeit, wo man zusammen, ne, hier sich erbaut und so. Brot brechen, dass man zusammen isst. Okay, über Telefon kann man ja nicht zusammen essen, aber so nach dem Gottesdienst ist immer wichtig, dass man, sei es jetzt eine Tasse Kaffee oder so, dass man etwas zusammen isst, weil da kann man ja sich unterhalten und so. Und dann ist ja ein ganz wichtiger Moment zur Gemeinschaft. Und das war schon vor 2000 Jahren. Und gebeten, dass man ja Stunden betet, ganz, ganz viel betet. Das sind ja die 4 Nährstoffe, die jeder Christ braucht, um gesund zu wachsen. Und wenn ihr dann Jünger ausbildet, dann ist ja eure Aufgabe, darauf zu gucken. Wie viel Lehre bekommt mein Jünger? Wie viel Gemeinschaft hat mein Jünger? Und hat er dann auch Brotbrechen? Und wie viel betet mein Jünger? Euch diese Frage zu stellen. Gut, um ein paar Neugierige zu befriedigen, habe ich hier eine Frage gestellt. Wäre nicht denkbar, die Jüngerschaft überspringen und direkt zu einer Theologiehochschule zu gehen? Ja, weil man sagt, okay, hier 3,5 Jahre, 1 Stunde pro Woche, das sind dann 156 plus 50, das sind ja fast 200 Stunden, was man studiert, könnte man die ja nicht sagen, okay, anstatt diese 200 Stunden zu studieren, geh direkt zu einer Theologieschule. Da wirst du auch mehr als 200 Stunden studieren. Was sage ich? Jakobus 3,1, ein wichtiger Vers. Ich denke, jetzt ist wieder Tatjana dran, ne?
Werdet nicht in größerer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein anstrengendes Urteil empfangen werden. Jakobus 3,1.
Dass ja, man Theologie studiert, um ein Lehrer zu werden, ja, das ist ja das Ziel, ein theologisches Studium, dass man ja sich vertieft in den vielen theologischen Themen und so, dass man ja später in der Gemeinde das lehren kann. Was sage ich dazu? Ich vergleiche das mal, ne, mit einer normalen Schule. Schule, die besteht aus Grundschule und dann kommt so was dazwischen, so eine mittlere Reife oder so. Und dann kommt die Hochschule. Versteht ihr? Das gibt so diese drei Bereiche, diese drei Zeitspannen sozusagen. Okay, in Deutschland gibt es ja verschiedene Wege, aber ich sage mal so, um das alles zusammenzufassen, in drei Stufen sozusagen. Grundschule und dann was dazwischen und dann Hochschule. Und ja, niemand sagt, weißt du was, ich brauche ja keine Grundschule, ich gehe direkt zur Hochschule. Versteht ihr? Niemand sagt das. Okay, und das aus ganz, ganz logischen Gründen. Ja, warum? Weil ja diese Sachen, die man ja in der Grundschule lernt, die braucht man, wenn man in der Hochschule ist. Man kann das ja nicht überspringen. Und deswegen empfehle ich keinen frisch Bekehrten das Studium von Theologie. Weil das wäre ja, direkt zur Hochschule zu gehen, ohne durch diesen Prozess der geistlichen Reifung zu gehen. Weil ja diese 3,5 Jahre, die sind ja eine Zeit der geistlichen Reifung. Das, was man hier lernt, das ist ja nicht nur für den Kopf, habe ich schon 1000 Mal gesagt, sondern das soll beitragen für die geistliche Reifung. Ihr sollt dadurch lernen, euch befestigen im Glauben und gehorchen, den Herrn gehorchen, den Heiligen Geist folgen und so weiter und eure Gaben zu empfangen, eure Talente entdecken und das alles, ne? Und dann eine bestimmte geistliche Reife aufbauen. Und dann kann man sagen, okay, jetzt Theologie studieren, um sich zu vertiefen. Aber wenn jetzt ein Mensch zum Glauben kommt und direkt zur Theologiehochschule geht, dann, ich sage mal so, ich habe ja viele Kollegen gehabt, ja, die vom Glauben abgefallen sind, weil es ja zu viel ist. Das, Paulus hat ja irgendwo gesagt, oder man kann das, der redet auch über feste Nahrung und Milch und so weiter. Und ein Kind ist ja nicht in der Lage, Fleisch zu essen, feste Nahrung zu essen. Das wäre ja unvernünftig, ein Baby Fleisch anzubieten. Und so ähnlich, wenn jemand zum Glauben kommt, wäre das ja unvernünftig, zur theologischen Hochschule zu schicken. Weil er ja zuerst mal ja geistlich reifen muss. Geistlich, ich meine hier nicht seelisch, sondern im geistlichen Bereich, im Glauben, dass er Gott lernt, Gott zu vertrauen, eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Es gibt Leute, die denken, die Theologie studieren, weil sie das möchten. Die möchten eine Beziehung zu Gott aufbauen. Die denken, wenn ich Theologie studiere, dann werde ich dort lernen, wie ich eine Beziehung zu Gott aufbaue. Aber dann ist es zu spät. Wenn jemand zu einer theologischen Hochschule geht und keine Beziehung zu Gott hat oder keine feste Beziehung zu Gott hat, dann wird er sie dort auch nicht bekommen. Weil ja dort die ganz, ganz viele Fragen gestellt werden, über ganz viele komplexe Sachen nachgedacht wird und nicht hier über, wie man zum Glauben kommt. Man geht davon aus, dass jemand, der Theologie studiert, schon gläubig ist. Deswegen rate ich ganz aufzupassen. Wenn jemand geistlich reifen will, dann ist ja der richtige Ort die Jüngerschaft. Diese Art von Jüngerschaft, was ich mache, um geistlich zu reifen. So ähnlich wie ein Hausbau. Man kann nicht vom Dach anfangen, logisch, ne? Vom Dach anfangen geht nicht. Deswegen ja von Fundament, dann die Wände und dann Dach. Und so ähnlich im geistlichen Bereich. Zuerst die Jüngerschaft und dann vielleicht Theologie studieren. Und die Bibel sagt, werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Jakobus, ein Lehrer, weil er sagt wir, das heißt ein Lehrer, er sagt das. Wir sollen ja aufpassen. Theologie studieren nur, wenn wir wirklich diese Berufung haben, wenn wir wirklich wissen, Gott will, dass ich das mache. Ja, aber wer keine Theologie studiert, kann er dann Gott dienen? Wenn ihr noch hier Zweifel habt, dann rast ich aus. Wenn ihr sagt, was meinst du, Rolf, dann rast ich aus. Ja, weil ich habe das schon euch die ganze Zeit erklärt, dass damit man ja Gott dient, dann muss man ja kein Pastor sein, kein Theologie studiert zu haben, sondern jeder hat seine Talente, seine Gaben, die er benutzen kann, um Gott zu dienen. Und weil ja der Theologie studiert hat, vielleicht dann etwas besser predigt oder so, dann heißt es nicht, dass er Gott besser dient. Ich würde sagen, Predigten von Menschen, die keine Theologie studiert haben, habe ich schon viele gehört und öfter, nicht immer, aber oft, sind sie ja sogar erbaulicher als Predigten von Menschen, die Theologie studiert haben. Warum? Ja, weil diese Menschen, die keine Theologie studiert haben, reden aus der Praxis, reden aus ihr Herz. Und die Theologie studiert haben, reden oft ja von Büchern und so, Theorien. Deswegen, Theologie ist ja kein Allheilmittel. Wir sollten ja ganz gut aufpassen. Die meiste Arbeit, die in einer Gemeinde anfällt, auch im geistlichen Bereich, dafür braucht man kein Studium der Theologie. Um für andere Menschen zu beten, um zu prophezeien, um zu evangelisieren, ja, braucht man kein theologisches Studium. Es gibt ja viele, die Theologie studiert haben, die auch im Glauben abgefallen sind, ja, vielleicht auch dadurch, dass die stolz geworden sind. Die denken, oh, ich weiß so vieles, ich habe quasi Gott in der Tasche, ich kann über Gott reden. Es gibt sogar so einen Doktortitel, Doktor in Divindade, das heißt Doktor in Gott, das heißt, wisst alles über Gott, ganz schlimm, ganz schlimm, so eine Sache, alles über Gott zu wissen, und ich stelle mir so vor, die Menschen, die so einen Titel haben, ich weiß alles über Gott, okay, kann sein, dass da viele von denen ja auch demütig sind, ich weiß nicht. Aber viele, die Theologie studiert haben, wurden kaputt gemacht. Die wurden stolz. Deswegen, da müssen wir aufpassen. Und da gibt es noch einen letzten Grund, warum ja ich da meine Fragen habe in diesem Thema Theologiestudium. Weil manchmal fördert das System von theologischen Hochschulen einen Zweiklassensystem in Gemeinden. Zwei Klassen, das heißt, dass ja in der die Mitglieder der Gemeinde sich da hinsetzen und sagen, ja, unser Pastor hat Theologie studiert, er weiß alles besser, er muss predigen, er muss reden, weil wir sind ja doch nur ganz normale Menschen, wir werden ja nur Unsinn reden und so weiter. Und dann ist ja dieses System geschaffen. Wer weiß, wer oben steht sozusagen und wer unten steht. Und das ist ja ganz gegen der Bibel. Die Bibel sagt, dass wir alle Priester sind. Es gibt hier keine zwei Klassen, sondern wir gehören alle zu einer Klasse, zu einer Ebene. Und der Pastor ist ja nur der Organisator der Gemeinde und nicht der, der alles tut und nicht der, der alles ja in der Hand hat, der alles macht im geistlichen Bereich. Nein, alle Mitglieder der Gemeinde sollen im geistlichen Bereich agieren. Und das lehrt euren Jüngern bitte, Das hat ja auch alles hiermit zu tun. Weil ihr könnt vielleicht fragen, ja, aber ich habe ja keine Theologie studiert, wie kann ich ja ein jünger Ausbilder werden, wenn ich ja keine Theologie studiert habe? Ja, und dann sage ich, ja, ihr dürft, ihr könnt, weil ihr habt ja die 12 Hefte durchstudiert. Ihr wisst schon, ihr habt schon diese Kenntnisse und ihr seid auch Gebetsmenschen und Bibelleser und so weiter. Ihr dürft das hier machen, Jünger ausbilden. Deswegen ist dieses Thema ja auch ganz wichtig für euch, Jünger Ausbilder oder zukünftige Jünger Ausbilder. Ich lese mal die drei Fragen, die wir gleich besprechen werden. Kann man mit superintensiven Schulungen die geistliche Unterernährung wieder gut machen? Zweite Frage, erkläre die Bedeutung vom Vergleich der Predigt als Nachtisch. Und die dritte Frage, was bedeutet der Ausdruck feste Nahrung? Halleluja, Amen.